It's a musical.
One Desire. Der Podcast über YouTube auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind hier wieder bei One Desire, der Podcast über YouTube bei meinmusikpodcast.de. Lars ist natürlich auch wieder mit dabei, ganz
überraschend. Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Hallo, ja. Sebastian.
Wir haben ja heute die Folge 6. Den nächsten Milestone haben wir uns herausgepickt. Welcher ist denn das?
Ja, Wake Up Dead Man haben wir es genannt. Martialischer Titel, so ein Stück weit. Und da weiß natürlich der geneigte U2-Zuhörer, worum es geht. Nämlich vor allen Dingen um die Periode nach Suropa. Die Periode, wo es dann darum ging, ja, nochmal mehr im Supermarkt einzukaufen und noch bunter zu werden.
Ja, wo es dann nachher wirklich einen deutlichen Schnitt gab. Von daher eben ein, doch aus unserer Sicht ein Milestone.
Ja, und ja, es wird poppig. Ja, um so zu sagen. Die Suche nach dem, wir haben es noch genannt, die Suche nach der Relevanz vor allen Dingen auch, die Zeitgeist-Einflüsse, die es da damals auch letztendlich gegeben hat in diesem Zeitraum. Ja,
und der Gigantismus eben.
Der Gigantismus auf alle Fälle dann auch mit der berühmten Pop-Mart-Tour.
Lass uns mal starten.
Ja, Sebastian, wir haben letztes Mal über die Periode gesprochen, Actum Baby etc. Dann, klar, logischerweise dann auch Suropa. Und dann sind ja U2, ich will nicht sagen in Klausur gegangen, aber dann hat es 4 Jahre gedauert, bis dann ein neues Album am Start war.
Ja, die haben sich viel Zeit gelassen.
Die haben sich sehr viel Zeit gelassen.
Waren aber nicht untätig.
Nee, sie waren nicht untätig. Das ist sicherlich richtig. Aber dann fassen wir es mal allgemein. Was haben sie denn gemacht überhaupt in der Zeit?
Musikalisch haben sie ja das Passengers-Projekt ja aufgenommen, wo sie natürlich nicht alleine waren.
Für die es nicht wissen.
Ja, so eine Mischung eben ja aus echten Songs, aber auch ja eher Soundfragmenten, was weiß ich, so wie die sich vorstellen, wie man sie nutzen könnte für irgendwelche Filme. Wurde wohl auch anscheinend mal gemacht bei denen. Aber da sind natürlich auch tolle Songs dabei entstanden, wenn ich an Your Blue Room denke, wo es ja um Sex gehen soll irgendwie, ne? Oder eben Miss Sarajevo.
Ja.
Also da braucht man nicht viel zu sagen.
Nee.
Ein tolles Stück Musik.
Grandioses Stück Musikgeschichte auch, da mit Luciano Pavarotti das letztendlich zu machen. Aber, und deswegen haben wir das im Einspieler auch eben gerade mal ein bisschen Revue passieren lassen, Trip Through Your Wire und Miami als dann Musikstück auf dem Album Pop. Da liegen 10 Jahre dazwischen.
Eineiige Zwillinge eigentlich, ne?
Also das ist ja, ich will nicht sagen wie Tag und Nacht, aber das ist schon krass.
Ja, ganz riesiger Unterschied zwischen den Songs, allein die Art der Aufnahme und was die gemacht haben und das eben, was eine Band gemacht hat. Und ich muss sagen, Miami finde ich auch gut. Ist sicherlich ein Song, über den man wirklich streiten kann in der Fangemeinde. Wurde nochmal, denke ich mal, schon nochmal ein Stückchen besser dann in der Live-Version.
Es ist Kunst. Also für mich ist es Kunst. Aber das, wie gesagt, da kommen wir ja insgesamt, sind da viele Sachen auf Pop drauf, wo ich sage, da haben sich dann auch sehr der künstlerischen Schiene bedient, in Anführungsstrichen. Aber jetzt haben wir ja das letzte Mal auch schon besprochen gehabt, von der Übergang von Joshua Tree zu Actum Baby zu Suropa. Sie wollten unbedingt was anders machen. Sie wollten, ja, ich sag mal, sich nochmal massivst verändern. Sie waren fanden sich selbst zu klassisch U2. Das ist ja jetzt, was dann in der Form dann insbesondere bei Pop dann rausgekommen ist, ja fast nicht mehr U2 oder gerade doch U2, nur auf den ersten Blick nicht?
Ja, auf den ersten Blick sicherlich nicht. Die haben ja selber gesagt, dass eigentlich so dieses Experimentelle oder da, wo sie wirklich die Hip-Hop-Samples und sowas, diese Einflüsse, die hatten sie eigentlich mehr so bei den ersten 3 Songs auf dem Album gehabt, eben mit Discotheque, Do You Feel Loved und Mofo, dass sie danach eigentlich dann eher eigentlich wieder in diese normale Rockschiene gegangen sind. Die man uns eigentlich schon von denen erkennt. Das heißt, das, was man eigentlich so im ersten Moment sieht, die ganze Aufmachung, die Platte heißt Pop, alles schön bunt, die ganzen Fotografien, die es dazu gab, ist ja nicht wirklich das, was dann auf der Platte drauf ist.
Nee, das stimmt wohl. Wobei man auch sagen muss oder sich fragen muss, und das habe ich mich damals tatsächlich auch gefragt, warum haben sie das denn jetzt erneut so gemacht? Oder ist es überhaupt so? Weil da muss man auch ganz ehrlich drauf gucken, ein bisschen genauer drauf gucken. Als Pop angefangen hat mit dem Song oder mit dem Intro zu Discotheque, wenn ich mir das angehört habe,
ja.
Das ist fast wie Zuropa, ZooTV, Entschuldigung, ZooTV, ZooStation. Der Sound ist sehr ähnlich am Anfang, so dieses, wenn das so hochkommt. Das ist, also, ich glaube, sie wollten wieder.
Wo in dem schon ein bisschen poppiger, also ein poppigerer Beginn,
klar.
Wo ja ZooStation ja eher industrieller klingt.
Industrieller, ja, genau. Aber diesen Schritt ist man dann ja doch so ein bisschen weitergegangen und hat gesagt, ey, wir sind jetzt hier in einem Bereich zu Hause, oder wir müssen zu Hause sein in einem Bereich, wo wir vorher nicht so zu Hause gewesen sind.
Ja, ob sie jetzt mussten, weiß ich nicht.
Also ich habe das Gefühl, sie mussten. Also ich sage also gleich warum, aber
erklär ja, mal ruhig. Also, die selber hatten ja schon eigentlich das Gefühl gehabt, dass es sogar ziemlich gut war, eigentlich ein schöner Schritt in die richtige Richtung war. Es gab aber andere Gründe, warum das dann vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Da kommen wir ja gleich nochmal hinzu. Stichwort unfertig.
Ja, Stichwort unfertig.
Nein, ich glaube, die haben sich eigentlich schon wohlgefühlt damit. Auch hier gab es ja wie vorher schon zur Achtung Baby, ja, kam wieder der eine oder andere vorbei mit Drumloops und Basslines irgendwie aus der Konserve, so wie ich es mal nenne. Was natürlich nicht ankam bei Adam oder bei Larry.
Ja, ja. Das stimmt. Aber ich sag noch mal was genau dazu. Also ich glaube, und das ist so der Punkt, sie haben in den 4 Jahren gemerkt, zwischen Zuropa und zwischen Pop, vorher waren sie die musikalischen, ich will nicht sagen Trendsetter. Sie haben sich ihre Nische, sie haben ihre Nische zum Mainstream gemacht.
Ja.
Das war sozusagen auch dann, was auch die Produktion, nicht nur von Alben, aber auch so von den Tourneen und die Live-Umsetzung letztendlich auch angeht, haben sie Trends gesetzt. Da waren sie, U2, die größte Band der Welt zu diesem Zeitpunkt auch.
Definitiv,
so. Und jetzt haben sie gemerkt, oh, der Zeitgeist hat uns überholt und jetzt müssen wir, wenn wir, und da sind wir bei dem Stichwort Relevanz, jetzt müssen wir was tun, um da nicht hinten runterzufallen, um nicht sozusagen, ich glaube Bono hat es mal irgendwie formuliert, wir dürfen nicht unsere eigene Karaoke oder unsere eigene Coverband werden, was das angeht.
War aber sicherlich schwer eigentlich, wenn ich überlege, was, oder zu der Zeit gab es eigentlich schon unterschiedliche Tendenzen zwischen Amerika und Europa, was eigentlich Musikgeschmack angeht, ja, in Europa hat man dann viel Eurodance gehabt, in den USA war stärker eigentlich auch so Grunge vertreten. Und das macht sicherlich ein bisschen schwieriger natürlich.
Also es ist fragmentierter vor allen Dingen auch geworden, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, aber da dann natürlich einen Welthit rauszubringen und eben diese Relevanz, von der sie da ja auch bis heute noch immer wieder sprechen, wird natürlich schwer.
Und vor allen Dingen auch das eigene U2-eigene Songpotenzial oder Songwriter-Potenzial immer wieder abzurufen, weil das schimmert ja auch bei Pop durch. Also man hat so dieses in so ein, ich nenne es gerne mal pseudomodernes Gewand gepackt, aber wenn man sich dann die Songs, insbesondere sowas wie Staring in the Sun oder so anhört, da ist schon viel U2 da drin, also auch vom Herzen her, möchte ich mal sagen.
Ja, die können ja auch nicht anders.
Ne? Ja, die können auch nicht
anders. Sind sie nicht, ja, die können das ja nicht verleugnen, dass sie ja U2 sind, aber das machen sie ja auch schon bewusst, dass sie ja nicht was ganz anderes machen, sein wollen. Das haben sie ja schon anders gelöst, indem sie zum Beispiel Passengers waren.
Genau, also da, wo sie die ganz künstlerische Ader nochmal ausgepackt haben, wenn du so willst, was so nicht ganz in den U2-Bereich dann in Anführungsstrichen reingepasst hat.
Aber da kommen wir ja eigentlich genau dorthin, eigentlich, was so das Problem vom Pop ist. Man weiß ja gar nicht, was vielleicht hätte daraus werden können. Weil die haben angefangen aufzunehmen, dann kam plötzlich, glaube ich, Paul Günnes um die Ecke und gesagt, hier, Tournee ist gebucht.
Ja, super.
Ja.
Und dann kam der entsprechende Zeitdruck letztendlich auch rein, um das Ganze zu produzieren. Und wer ja sich mit U2 beschäftigt hat, weiß eigentlich, das ist Gift. Also eigentlich ist das Gift. So wie die arbeiten, die Jungs, gerade auch dieses, ich will jetzt sagen basisdemokratische, aber nach dem Motto, jeder hat die gleichwertige Stimme, da gibt jetzt nicht einer die Richtung vor und sagt, so wird es jetzt gemacht, sondern die 4 müssen sich da finden, was das halt angeht. Und gerade wenn man dann auch mal neue Wege nochmal beschreiten möchte oder sich nochmal weiterentwickeln möchte und nochmal getrieben wird vom musikalischen Zeitgeist, das ist eigentlich fast, muss zum Scheitern verurteilt sein normalerweise.
Ja, dann ja. Also okay, bei Suropa hat es eigentlich ganz gut geklappt. Die haben das nebenbei mal aufgenommen und ist ein Riesenalbum geworden.
Genau, aber die Erwartung war gar nicht da, dass Suropa ein Riesenalbum wird, beziehungsweise dass man es...
Eine Art Zufallsprodukt.
Wollen wir es Abfallprodukt nennen? Aus dieser, ne, von wegen, da war noch so viel kreative Idee nach Actum Baby und Suti
letztendlich da. Recycling ist das, also positiv formuliert.
Ja, genau. Und jetzt ist man aber dazu übergegangen, wir müssen was Neues machen. Und da ist natürlich... haben sie auch dann selber hinterher gesagt, etwas Unfertiges rausgekommen. Man hat sozusagen am letzten Tag, bevor es vor Erscheinung so ungefähr, da mussten sie noch irgendwie, haben sie irgendwie noch am Mischpult eingesungen, so ein paar Spuren und so.
Die waren ja so gut mit gar keinem Song eigentlich zufrieden. Wer weiß, irgendwann hätten sie meinetwegen 3-4 Monate mehr Zeit gehabt, dann wäre vielleicht der eine oder andere Song mal rausgeflogen, ein anderer wäre drauf gelandet oder ein ganz anderes Gewand hätte sich einer dann wiedergefunden, irgendein Song. Kann man natürlich nicht genau sagen. Wenn man natürlich die Platte schon hört, dann es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass er die Platte deswegen schlecht ist. Sie ist halt anders und anders zu hören. Ist er eigentlich ja schon auch ein Fanliebling daher, weil es auch irgendwie so anders klingt auch.
Ja, okay. Sie sticht schon heraus.
Bei
Fanliebling würde ich jetzt nicht mitgehen wollen, aber
okay. Nicht von jedem natürlich. Nein. Aber steht doch bei den Fans höher im Kurs als bei der Band selber. Bei manchen Songs habe ich aber wirklich auch das Gefühl, wenn ich das höre, das finde ich eigentlich ganz geil, da ich hatte so eine eigene Atmosphäre, als würde man mit im Proberaum stehen und denen zuhören, wie die das aufnehmen, wirklich eigentlich quasi die vier und noch eben, wer was, Howie B, ne? Mhm, der da so ein bisschen ein paar Lückenfüller macht eben an den Turntables. So klingt das halt manchmal und wir können ja auch mal hören, was Edge über das Album sagt.
Pop is actually the title. I don't think really gives you necessarily clues.
Pop ist der Titel, der kaum Hinweise gibt, was das für Songs sind. Die meisten Leute verbinden damit wahrscheinlich leichte Wegwerfware oder irgendwas Triviales. Wir wollten das aufs Album packen, haben es aber irgendwie nicht geschafft.
In some sense very trivial. We were trying to make that sort of record, but we just couldn't get it together, you know?
Ja, soweit The Edge. Und dann ging es dann auch darum, dass man... sag mal, dieses unfertige Album, die Tour hast du gerade schon mal angesprochen, die war ja schon mal gebucht, das war ja dann noch nicht irgendeine, sondern es musste ja, ich hätte jetzt fast gesagt, musste wieder was Größeres, Weiteres, Besseres, Schnelleres werden. Also man hätte ja jetzt auch sagen können, pass mal auf, liebe Freunde, wir machen das Ding jetzt vernünftig und vernünftig fertig, auf das halbe Jahr kommt es jetzt auch nicht mehr an und dann spielen wir die Dinger so live, wie es halt sein muss.
Ja, aber die Verträge waren ja gemacht.
Die Verträge sind gemacht.
Ja, genau. Ja,
ist klar. Ja, und aber es ist U2. U2 hat, also, und welche Rockband hat noch nie ein Veröffentlichungsdatum gerissen? Also.
Ja, aber die hatten ja schon immer Muffe gehabt, natürlich, dass die Tourneen finanziell sich nicht lohnen, dass da irgendwie dann doch was Mieses bei rauskommt. Das haben sie ja diesmal ja sogar ein bisschen anders gemacht. Die haben da irgendwie einen neuen Promoter oder alles über einen Promoter laufen lassen.
Sie haben sich ein bisschen mehr abgesichert finanziell, was das angeht.
Ja, die haben das dem überlassen und die haben einfach nur ein bisschen Kohle abbekommen. Dadurch mussten sie natürlich dann auftreten.
Ganz allgemein gefragt, warum wollten sie sich denn überhaupt nochmal toppen? Also weil normalerweise musste das ja, ich sag mal, downshiften, ja, die ganze Geschichte, weil Su-TV zu toppen und ein unfertiges Album, sag ich mal, in diese Sphären auch zu pushen, dass das dann auch live insgesamt auch funktioniert, da bist du ja wieder, und da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal, wieder unnötig ins Risiko gegangen, aus meiner Sicht.
Klar, aber auch da sind sie wahrscheinlich eher wieder unbedarft daran gegangen. Die haben einfach nur sich überlegt oder gemindmappt, was können wir machen. Die haben, ich denke mal nicht, dass die jetzt rangegangen sind, wir müssen noch eins drauflegen, sondern es ist einfach aus Ideen entstanden, lass uns so einen riesen Screen da bauen. Die waren ja mal Vorreiter, ja,
also was bei das diesem, die Technik bei angeht, diesem, haben bei da wieder ein bisschen was gefunden. Brainstorming wäre ich gerne dabei gewesen. Also das, lass uns mal so eine Zitrone machen, die fährt. Und dann lass uns da mal so an der Seite so einen Cocktailstick mit der Olive drauf machen. Und übrigens brauchen wir das, um das Ganze transportieren zu können, da brauchen wir eine Boeing 747.
Also mal zwischendurch gesagt, als wir damals in Köln waren beim Konzert, hat mich total weggeblasen. Das war der Hammer. Also es hat funktioniert.
Ja. Und ich sag dir auch genau zwei Sachen, die mich da weggeblasen haben, wo dieser Screen so massiv zur Geltung gekommen ist. Also erstmal, das muss ich auch, diese Anekdote kann ich also auch mal erzählen. Ich habe Pop das erste Mal gehört, damals, wie es halt so üblich war, ne, schön Plattenladen, sich die CD dann geholt, ja. Und dann höre ich mir das an und denke mir so, ja, Diskothek, okay, kanntest du schon diese Village People Verarsche, die sie gemacht haben, war ja irgendwie ganz lustig. Mhm. So,
auch schon neu eigentlich.
Auch schon neu, so frisch, was das angeht. Ja, und dann kam so ein Zwischending, Do You Feel Loved, glaube ich, hieß das Ding, wo du sagst, ja, das klingt schon nach Retour, ja. Ist okay. Und dann kam Mofo.
Mhm.
Und da habe ich gedacht,
damit starten ja auch das Konzert.
Was ist das für eine, Entschuldigung, Scheiße? Weil ich genau das nicht haben wollte oder das befürchtet hatte, dass die jetzt Trends aufgreifen oder musikalische Trends aufgreifen, wo ich sage, ey, das hat mit U2 nichts mehr zu tun und das kratzt so ein bisschen an meiner Fanseele, sagen wir es mal so. Und dann bei diesem Konzert, ich wusste ja schon, weil von der Setlist her hat man schon mal mitbekommen, dass die mit Mofo öffnen. Da habe ich schon gesagt, das, oh, boah, nee, bloß, nee, geht ja mehr nach Hause. Und dann fangen die das Ding an zu spielen. Und es hat mich tatsächlich weggeblasen. In dem Moment, wo dann dieser riesen Screen auch angeht, also geiler geht's dann auch in der Form nicht. Und das ist wirklich, das ist so eine Magie von U2, die insbesondere mich dann auch immer überfällt, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man wirklich denkt im ersten Moment, ah, das ist nicht so mein Song. Und dann hörst du den, wenn die den live performen, eingebettet in ihre geile Show, und dann denkst du, ja, okay, danke Jungs, dass ihr den überhaupt geschrieben habt.
Ja, die haben ja gerade am Anfang noch viel dran gearbeitet an den Live-Interpretationen der Songs, aber was sowieso bei denen immer der Fall ist eigentlich, dass die Songs meistens live rockiger sind als auf dem Album.
Ja, weil sie es, glaube ich, so gewohnt sind, so zu spielen.
Und das hilft dann dabei auch, dass dann diese Songs sich dann, wie man sagt, so schön sagt, entwickeln.
Ja, und bei Mofo wird es ganz deutlich, insbesondere durch einen Punkt, und da, das ist mir immer total aufgefallen, im Album oder auf dem Album ist das relativ durchgängig. Aber die machen live, machen die einen Break, bevor es losgeht. Looking, save my soul. Das singt da so in so einen Break rein, bevor die. Und dann geht's halt nochmal so richtig in die Vollen, wo du denkst so.
Da kommt ja auch nochmal eigentlich so die klassische Edge-Gitarre auch nochmal mit raus. Ne?
Genau, richtig. Und das macht's dann, glaube ich, auch auf. Und das pusht dich dann auch, insbesondere live, dann nochmal ins nächste Level, glaube ich.
Genau, und das ganze Konzert war einfach nur ein riesiges Erlebnis, weil da wieder so schöne Abschnitte waren. Die haben dann gefunden, welche Songs müssen wir wirklich aneinander rein. Der Anfang der Tournee war ja etwas anders. Das erste Konzert in Las Vegas.
Sie mussten
ein bisschen kann man sich schon mal jetzt als kleiner Tipp, kann man sich ja auch sogar bebildert bei YouTube anschauen. Das war ja eine Komplettkatastrophe. Was nicht heißt, dass das irgendwie nicht gut ist, weil da spielen sie halt noch zwei, drei Songs von dem Album, was sie danach dann weggepackt haben, eben Do You Feel Loved oder If God Will Send His Angels. Die schmeißen sie ja dann raus, aber die müssen Songs von vorne anfangen. Pride wird irgendwie anders gespielt. Ich glaube, das war auch nicht wirklich.
Es war eine öffentliche Probe, so kann man es, glaube ich.
Oh ja.
Also für eine große Weltband, die in der weltbekanntesten Spielermetropole auftritt und nach dem Motto, als ob da ein UFO gelandet ist in der Wüste, so ungefähr, da war das dann schon, also es war dann schon sehr back to earth.
Ja, das war quasi die erste Probe überhaupt auf der Bühne dann. Aber mit Publikum gleich. Und Presse.
Insgesamt aber durchaus erfolgreich auch, also jetzt nach U2-Maßstäben berechnet, auch über, ich glaube, 4,5 Millionen Zuschauer insgesamt auf der Tour gewesen.
Ja, in wenigen Ländern war die Tour nicht erfolgreich. In Deutschland waren ja wirklich 25.000, 30.000 Zuschauer immer nur bei den Konzerten. Auch in Hannover, wo wir waren, Nürnberg waren sie, Mannheim.
Ja, ja, die haben natürlich Anführungsstrichen den Fehler gemacht, aber wahrscheinlich hat die Bühne nicht ins Stadion reingepasst, oder in irgendwelche Stadien reingepasst, auf irgendwelche Felder zu gehen, wo du dann natürlich theoretisch 100.000 Leute bespielt hättest.
Fast schon absichtlich, weil halt nicht so erfolgreich in Deutschland. USA waren auch nicht alle Konzerte ausverkauft. Mhm.
Trotzdem insgesamt von der Gesamtzuschauerzahl okay, in Deutschland übrigens ja auch noch supported, ne? Fanta 4 war ja Vorgruppe da auch damals, wenn ich mich da richtig dran entsinne. Und klar, das ist so ein Punkt. Vielleicht haben sie es dann auch ein Stück weit überreizt. Oder vielleicht hat das Album, was ja dann doch den einen oder anderen Zuschauer nochmal mehr zieht, nach dem Motto, das möchte ich mir jetzt live angucken, dass das sozusagen nicht gut choreografiert war. Also sprich, man hatte gar keine Möglichkeit, sich großartig auf das Album einzustellen oder dass das so erfolgreich gewesen ist, obwohl es in vielen Ländern auch gleich auf Nummer 1 gegangen ist. Aber das war so, glaube ich, nur noch der U2-Bonus, der da eine Rolle gespielt hat.
Ja, für viele ist, glaube ich, wichtig, oder für viele Zuschauer, die gehen ja mal zum Konzert einfach, weil dann auch so ein Hit dabei ist. Das war jetzt nicht mehr der Fall, da war kein Wonder dabei. Mhm. Es war kein Wizards Audio dabei. jetzt bei dem neuen Album. Und viele bleiben deswegen, glaube ich, auch weg, weil das sind so die Alltagshörer, die mal hingehen zu einem Konzert, die Freunde mitnehmen oder andersrum, zu Weihnachten geschenkt. Und die sind diesmal ausgeblieben, dann in Deutschland zumindest, in wenigen anderen Ländern. Trotzdem war die Tour, wie du schon gesagt hast, eben erfolgreich und sogar ein Guinness-Buch waren die sogar, glaube ich, damit.
Ja, mit dem größten bis dato Screen, den es, glaube ich, mal bei Konzerten gegeben hat, auch unter anderem.
War eine schöne Sache.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Time to say goodbye, Barbie Girl. Und dann noch so ein paar ganz große Perlen der 90er Jahre.
Ja.
Ja, das war, und das machen wir ja immer ganz gerne hier bei One Desire, dass wir es dann auch in den Zeitgeist einordnen, was U2 dann auch abgeliefert haben in dem Zeitraum.
Das waren ja die erfolgreichsten Hits in Deutschland des Jahres 97. Ja,
das darf man sich gar nicht vorstellen eigentlich, ne? 97, aber gut. Time to Say Goodbye lag ja, glaube ich, an Henry Maske oder so. Das war
ja,
so ein Ding.
Der Nichtboxer.
Der Tänzer.
Ja.
Und trotzdem die Frage, jetzt haben wir das gehört vom Zeitgeist her, wo gruppieren sich U2 denn da ein? Also, dass sie immer mal wieder raus sind aus so einer Kiste, das ist klar. Also, sie haben sich ja, Stichwort, die eigene Nische logischerweise gebaut. Waren Sie da jetzt noch drin in dieser Nische oder was haben Sie gemacht?
Irgendwie waren Sie eigentlich schon noch drin, fand ich. Weil es ist dann doch deutlich anders als das, was sonst man gehört hat auf dem Planeten. Insofern sind Sie drin geblieben. Die haben vielleicht jetzt eher nochmal so Einflüsse eben genommen, die ja aktueller sind und nicht unbedingt so aus der klassischen Rockmusik bestehen oder Bluesmusik.
Und das macht so ein bisschen Pop so zum Hidden Champion, jedenfalls für mich ein Stück weit, ist die, insbesondere die Videokunst, die sie an den Tag gelegt haben. Also sie waren sehr vielfältig waren sie. Discotheque haben wir schon angesprochen, so eine Nummer da abzuziehen, aber auch Please fand ich großartig. Last Night on Earth ist auch ein ganz cooles Video, was das angeht.
Das liebe ich, das ist eins der besten Videos, finde ich, Last Night on Earth. Die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, das ist echt toll. Schau mir immer wieder gerne an und eigentlich gerade.
Ja, weil die erzählen ja Geschichten. Das kommt
ja.
Also gerade bei Please und bei Last Night on Earth, da ist das Storytelling nochmal ein ganz anderes, wo die Band sich, ich sag mal, fast komplett mehr oder weniger zurücknimmt, dann auch ein Stück, weil nur Staffage ist, wenn man so
möchte. Es ist wirklich künstlerisch, das ist wirklich Videokunst, was man da sieht, meiner Meinung nach. Und, aber in den 90ern haben sie, was das alles angeht, eigentlich die beste Zeit gehabt. Wenn man sich die Videos anschaut und auch das Artwork. Das Artwork von Pop finde ich wunderbar. Die ganzen Fotos, Edge mit offener Glatze. Haben wir ja danach nie wieder gesehen. Vorher auch eher selten, sehr selten. Und die ganzen Fotografien, die sie da gemacht haben, auch in Miami und sowas, die schaue ich mir sehr gerne an. Habe ich jetzt eigentlich noch nicht, nee, aber würde ich mir aufhängen. Tolle Bilder dabei.
Absolut. Da sind ein paar wirklich künstlerisch hochwertige. Sie haben ja auch mit Bilder dabei. Sie haben ja auch mit einigen Künstlern da auch durchaus zusammengearbeitet, sich da auch nochmal inspirieren lassen, was das halt angeht. Also sie sind da ihren Weg dann durchaus weiter beschritten, aber halt nicht mehr so, ich sag mal, so maßgeblich oder noch oder so trendsetterisch wie mit, also sie hatten nicht mehr so richtig die Position, hatte ich so das Gefühl. Also sie waren nicht mehr so groß gefühlt, wie es vorher der Fall gewesen ist mit Joshua Tree, Actum Baby und SuTV.
Es ist schwieriger geworden. Es ist halt 10 Jahre später als 87 oder 85, wo sie eben die Fanbase erst aufbauten, wo sie selber jünger waren und die Fans jünger waren und begeisterungsfähiger. Und das ist recht normal natürlich, dass das irgendwann weggeht.
Waren die Unterschiede so groß, also was das angeht? Also
es, es, zwischen es hat
80er
angefangen.
Und 90er vor allen Dingen auch?
Es hat einfach angefangen. Das ist unabhängig davon, ob das 80er, 90er oder ob man die heutige Zeit hat. Das liegt mehr an dem Alter von denen, die die Musik, die mit der Musik aufwachsen eigentlich. Und da holt man sich ja die Leute ab. Das ist wie beim Fußball. Borussia Dortmund hat einen Haufen Fans gekriegt, als sie in den 90ern Meister geworden sind. Zwei, dreimal, ja, zweimal. Ja. Da haben sie die meisten Fans geholt. Wenn man in der Republik darum fragt, die sind alle dort Fans geworden in der Zeit. Und da waren sie alle jung. Oder manchmal beim Fußball auch Kinder. Mhm. Und das ist in der Musik dann letztendlich genauso, dass dann welche
dass man da
Fans
dann
werden. Wenn,
wird.
Ja, ja, gut, wenn sie 15 sind, 18 sind.
Du warst ja auch, wir waren ja auch 13.
12,
ja,
13, 12,
13, ja. So. Und das hat einen dann irgendwo abgeholt letztendlich, klar.
Da holst du die Masse der Fans
in
der
sind, Zeit. Ja, und da sind wir dann halt auch ja Teil dessen geworden, was man dann halt auch das YouTube-Publikum im weitesten Sinne, glaube ich, angeht. Trotzdem nochmal zurückgekommen auf, wenn wir die Sache betrachten, auf Pop, diese ganze Periode nach Actum Baby, nach Suropa, Pop, Pop-Mart, zu viel des Guten, zu viel Gigantismus, zu viel, wir müssen uns selber toppen, dabei ungesunde Rahmenbedingungen wie Zeitdruck, wie ja, kreativer Druck, der da letztendlich auch da war, sich selber wieder neu zu definieren, aber auch wieder neu erfolgreich bestätigen zu müssen.
Ja, es kommt auch noch dazu, dass er auch dann ein Bonus so Stimmprobleme ja, hatte, ne? Massiv, wo dann irgendwann festgestellt wurde, dass er gegen Wüstengras eine Allergie hat.
Wusste gar nicht, dass die da jede Woche unterwegs sind oder in Dublin, dass es da Wüstengras gibt.
Ja, das war mehr so die Anfang, wo sie in Las Vegas waren. Da hat er es dann wohl weggekriegt und hat sich ja operieren lassen. Es war dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, das war zu viel dieses Gigantismus, aber es war dann genug von diesem Gigantismus. Also mehr konnten die dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr machen, was sich dann ja auch gezeigt hat. Die haben ja sehr schnell dann eigentlich nach der Tournee, die ja bis 98 ging, und die haben dann in 98 ja dann eben dieses Best of 80 bis 90 rausgebracht. Man kann sagen, das ist schon der erste Schritt vielleicht wieder Richtung
das
in Anführungsstrichen alte YouTube.
Ja, das hat mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen überrascht, beziehungsweise auch erschrocken, weil YouTube waren vorher keine Band, aus meiner Sicht, die ein Greatest Hits Album rausbrachte. Man hatte so immer auch die Attitüde, das Beste kommt noch. Also nach dem Motto, egal was wir jetzt schon geschaffen haben und was wir gemacht haben, wir sind noch lange nicht fertig, also es ist noch nicht die Zeit für ein Best-of-Album.
Mich hat sowieso immer gestört, dieser Begriff Best-of, weil es wird dem Mütter gar nicht gerecht. Greatest Hits passt schon eher, ja. Ne, die berühmtesten
ja, ja, wahrscheinlich ist es so.
Lieder,
ja.
Aber bei Best-of
Best denke ich auch an die besten
Lieder. Ja, und die haben viel zu viele gute Lieder, als dass man die auf diese beschränken könnte.
Nichtsdestotrotz, und deswegen meine Erschrockenheit in dem Moment, da habe ich gesagt, okay, scheiße, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Schicht, jetzt machen sie, also die haben jetzt die Nummer noch durchgezogen, verabschieden sich mit einem großen bunten Knall, hauen jetzt nochmal die Best-of-Nummer raus und zum Millennium 2000 ist dann Feierabend.
Aber die Angst hast du, glaube ich, ja, wenn ich mich recht erinnere, öfter schon gehabt, dass die
ja,
aufhören,
aber
ne?
Ja,
aber später auch nochmal, kann ich mich gut erinnern.
Klar,
und ich habe immer gesagt, nee, die machen weiter,
ja,
keine Angst.
Ja, ja, gut, jetzt mittlerweile ist es auch, ich will nicht sagen, fast egal, jetzt haben sie dann sich so oft so nochmal wieder auf die Bühnen katapultiert, sagen wir es mal so,
das ist noch gut. Mir wird es Angst machen, glaube ich, wenn du mal sagst, nee, da kommt noch ein Album. Dann weiß ich, oh, jetzt ist Feierabend.
Trotzdem in dem Moment habe ich gedacht, oh Mist, Best of, da ist jetzt mal Feierabend. Aber auch ein bewusster Schritt zurück, dann nach dem Motto, wir feiern uns nochmal selbst oder wir wollen da jetzt nochmal einen Abschluss finden, was die ganze Kiste angeht. Oder dass wir nicht immer, ich will nicht sagen, wieder darauf angesprochen werden oder daran gemessen werden, sondern wir machen da jetzt einen seriösen Strich drunter. Oder ging es einfach schlicht und ergreifend um Kohle?
Auch. Also, die Idee kam wahrscheinlich, bestimmt, ich weiß es nicht, von der Plattenfirma wahrscheinlich, ey, mach doch mal ein Best-of-Album.
Die kam wahrscheinlich schon nach 1988.
Die selber hatten sich gedacht, damit können wir ein bisschen Zeit gewinnen, dass dann wir nicht so einen Druck haben, wieder ein neues Album zu veröffentlichen. Haben wir dann aber trotzdem nochmal 3 Jahre gebraucht, bis dann wieder was kam. Nee, 2 Jahre gebraucht, bis wieder was kam. Aber ich denke mal, das ist vielleicht auch daraus entstanden, dass die dann sich unbewusst vielleicht auf etwas Ruhigeres nach etwas Ruhigerem gesehnt haben. Und das war ja doch sehr aufregend für die selber ja auch. Die haben ja auch dann in den 90ern, die früher in den 80ern nicht geraucht haben bei YouTube, die haben ja dann angefangen und die anderen haben wieder aufgehört. Ne, irgendwie Adam und Paul McGuinness haben, glaube ich, die ganze Zeit geraucht. Dann haben die anderen angefangen und die haben nicht mehr geraucht zu der Zeit. Ja, als kleines Beispiel.
Kleine Veränderung. Und was sich sonst so insgesamt dann auch für U2 getan hat in dieser Periode, das hat Bono in einem Interview auch nochmal zusammengefasst gehabt.
We're being spoiled enough by our success
Wir waren verdorben von unserem Erfolg und jetzt waren wir in der Lage, ihn zu festigen. Ich muss mich ab und zu mal selbst kneifen, warum wir das machen, warum wir die größte Show der Welt schaffen wollen. Aber das ist der einzige Grund, etwas Außergewöhnliches zu machen, was noch keiner vorher gemacht hat.
Ja, zurück bei One Desire, dem Musikpodcast über YouTube bei meinmusikpodcast.de. Und jetzt greifen wir mal wieder selber zu den Instrumenten und ja, erwecken den Sound, die Periode rund um Pop mal zum Leben.
Und mir fällt gerade spontan ein, vielleicht bräuchte man so einen Jingle mal so.
Der Praxisteil. Ja, genau, wie früher bei Obi. Ja.
Könnte man mal überlegen.
Ja. Ja, also letztendlich geben wir uns jetzt aber ein bisschen Mühe, weil das sind auch nicht ganz einfache Nummern da zu spielen oder nicht so ganz, ja, ich sag mal jetzt wie With or Without You, die jeder irgendwie im Ohr hat, sondern warum haben wir uns wie und was ausgesucht, Sebastian?
Mal Do You Feel Loved habe ich mir mal rausgesucht, den haben sie ja dann auch live gespielt anfangs, aber auch nur, weiß ich, 5 Konzerte lang oder so. Wobei ich den aber gar nicht mal schlecht fand live.
Ja,
und deswegen du wirst dann, einfach mal so fürs Ohr mal, können wir den ja mal anspielen.
Ja, und du wirst dann ja auch gleich erklären, warum du dir das ausgesucht hast und was es dann auch letztendlich ein Stück weit besonders macht, ne?
Ja, wir können ja einfach mal.
Ja, da hat man schon gehört, also der Bass relativ clean, in Anführungsstrichen, aber bei dir in den Effekten, da hat sich dann auch nochmal ein Stückchen weit getan, wobei das vom Sound her eben durchaus schon relativ klassisch rüberkommt.
Ja, letztendlich auch nur ein Delay drin, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ich habe ja diesen Schimmer.
Ja, also diesen Schimmereffekt ist da drin, das ist wie so ein
Streicher im Hintergrund, den ja sehr oft ja nutzt.
Den möchte ich auch haben, den Effekt zu Hause, der ist gut.
Kriegen wir hin, Lars. Können wir uns danach darüber unterhalten nochmal. Aber ich finde das eine schön eingängige Melodie, die die Gitarre spielt. Der Basslauf, finde ich, ist simpel, gefällt mir auch gut. Wie viele Bassläufe eigentlich auf Pop großartig sind, wenn ich da an Please denke.
Ja, also Adam, tatsächlich muss ich auch sagen, da nochmal eine ganz massive Weiterentwicklung nochmal stattgefunden. Also er trägt sehr, sehr viel mit, auch insbesondere von dem Album, wobei man auch sagen muss, wenn man schon so in diese Richtung Drum and Bass, Rhythm, Hip-Hop, Trance, Techno, was weiß ich was, Elektro, ja, da kommt dem Bass natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt zu. Nur anders als bei anderen Künstlern spielt es dann halt nicht irgendwie der Computer oder so, sondern in dem Fall spielt es halt Adam.
Ein echter Bassist.
Ein echter Bassist, ja, was das angeht.
Und da kann ich eigentlich nochmal was erzählen, was nämlich eigentlich, jetzt wo du Adam erwähnst, der hat ja auch zum ersten Mal bei der Tour einen für sich selbst konzipierten Bass ja gespielt. War irgendwie so irgendeine deutsche Bassschmiede, die auch schon für Prinz eine Gitarre gemacht hat.
Sah ein bisschen aus wie ein Flying V von der Gitarre. Also war jetzt einfach nur ein Bass, so dieses gelbe Ding da, was er da auch gespielt hat.
Und später hat er es ja noch öfter dann gehabt, zum Beispiel den Bass, den du da ja gerade spielst, auch von mir.
Ja, kann man jetzt nicht sehen, das ist ein
Warwick Reverso.
Genau.
Schön quasi in, wie diese schön klassische, in
Gold.
Klassische Edge-Gitarre, nur halt dann der Korpus so umgedreht. Den habe ich ja, kann ich auch mal erwähnen, habe ich ja mal gewonnen beim alljährlichen U2-Tour.de Weihnachtsgewinnspiel. Da war das mal so Sonderverlosung und zack.
Herzlichen Glückwunsch. Arsch. Hätte ich auch gern gewonnen gehabt, aber gut, naja.
Ja, kannst mir glauben, ich habe mich gefreut.
Ja, ach was.
Und kaum hatte ich den, hatte ich auch eine Band.
Ja, genau. Aber du hattest die Band nur, weil du da den Bass zur Verfügung gestellt hast wahrscheinlich.
Ja,
na klar. Du hast nicht gespielt.
Ja, doch, ich habe auch gespielt.
Achso, du hast auch gespielt.
Ja, sogar 2 Auftritte.
Nur. Wow, nicht schlecht.
Nur mal nebenbei.
Ja, das ist nur mal so nebenbei. Das zeigt, dass wir hier echte Profis sind, was das angeht. Ja, aber du hast noch weitere Sachen mitgebracht, insbesondere, weil Pop, also jetzt dann auch so klassisch U2 ist, oder du wolltest so ein bisschen was auch zeigen, was so den überhaupt die Arbeit von The Edge in diesem Zeitraum oder überhaupt in
der Karriere nicht mal Zeitraum, sondern eigentlich wie viele Sachen sich da eigentlich dann doch wieder wiederholen auch bei The Edge. Das macht einmal den U2 Sound aus.
Also er macht den Dieter Bohlen und klaut immer bei sich selbst, wolltest du damit
in sagen? In gewisser Weise, ja. Es entdeckt, oder man kann immer wieder gleiche Sachen entdecken. Ich spiele einfach mal, gehen wir mal in den rockigen Teil rein. Spiele mal was an, eben Diskothek am Anfang. Und diese Art und Weise, finde ich, ist dann, hat er noch öfter auch gehabt, wie er so einen, ja, fast schon recht klassischen Rock-Gitarrengriff dort macht. Jetzt wechsle ich mal auf.
Klingt ein bisschen wie Led Zeppelin, aber gut.
Ja, immer wieder eigentlich mal. Aber hat ja auch Gründe, mag er ja den.
Ja, mag er ja auch.
Den Jimmy Page. Das ist ja dann aus einer späteren Periode.
Ja, aber da passte das auch so wieder ein Stück weit rein, sagen wir
es mal so. Ja, und genauso, er hat ja
holt
dann.
Holt man es wieder aus der Schublade.
Er hat ja dann auch in gewisser Weise, in der gleichen Art und Weise, den Whole Lotta Love Riff von Jimmy Page eigentlich kopiert. Ne, ich kann ja mal gucken, mal ganz spontan mal den von Whole Lotta Love Riff machen. Ich muss gerade mal überlegen, wie der ging. Na, ich mache einfach erstmal den von Edge.
Ja, genau.
Die Edge-Version. Machen
wir die Edge-Version.
Den der ja, glaube ich, in 4 Songs
genutzt hat. Ist ja auch ein U2-Podcast hier, ja?
Da kann man eigentlich auch mal ein Gewinnspiel draus machen, in welchen 4 Songs hat er den Riff benutzt, was ich echt auch irgendwie komisch fand, fast schon. Aber da findet sich dann halt auch über die ganze Periode hinweg doch große Ähnlichkeiten wieder. Mhm. Ne? Jetzt habe ich noch einen anderen Song mal vorbereitet, wo ich dann in einen etwas älteren zu der Zeit Song übergehe.
Genau, also einer, der in einer vorherigen Schaffensperiode zu Ruhm erlangt ist. Und da kann man dann auch schon mal so ein bisschen die Ähnlichkeiten erkennen.
Kennt man's?
Das war nämlich schon der Übergang und der war fließend, möchte ich mal sagen, in dem Moment. Ja, das waren tatsächlich 2 verschiedene Songs. Man hat es nicht so vielleicht richtig erkannt in dem Moment, aber das liegt natürlich daran, in dieser ähnlichen Spielweise, wie sie Edge da an den Tag gelegt hat.
Welcher war der zweite?
Der zweite müsste aus Zooropa gewesen sein, Stay. Ja.
Genau.
Far Away So Close.
Hast du schon mal gehört anscheinend.
Habe ich schon mal gehört, natürlich. Und das andere muss natürlich dann auch sagen, welcher Song war das?
Ja, If God Will Send His Angels, habe ich das nicht vorhin schon erwähnt?
Ja, du hast gesagt, dass du da mal drüber nachdenkst, den zu spielen.
Ah, okay. Ja, und das findet sich halt immer wieder in der ganzen Zeit oder über alle Platten hinweg. Das hat ja dann später, kommen wir natürlich...
Gut abgehangen, kommt nochmal raus.
Ja, ja. In der nächsten Folge, denke ich mal, wenn wir es nochmal genauer besprechen, dass man da ja auch als Fan eher froh war, ein bisschen noch klassischer eigentlich den U2-Sound wieder zu hören.
One Desire, der Musikpodcast über U2, neigt sich mal wieder so ein bisschen dem Ende. Wir haben heute gesprochen über Wake Up Dead Man. Pop, 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 Music, pop. Pop, pop. Übrigens grandiose Intro nach wie vor. Also ich finde das immer super, wenn die da durch das Publikum marschieren mit den Bodyguards und er sieht aus wie ein Boxer und
besser
so.
Besser als Original sogar, finde ich musikalisch. Ja. Okay, das war auch schon wirklich alt.
Und das war echt ein cooler Remix, der dazu sehr, sehr gut gepasst hat da. Aber natürlich auch eine Frage, und das war auch Thema der Folge hier, eine Suche nach der Relevanz und die Änderung des Zeitgeistes ein Stück weit, wo sich U2 anpassen mussten.
Und ich habe auch überlegt, eigentlich inwiefern dann eigentlich Wake Up Dead Man als ein guter Titel ist, weil man vielleicht ja eigentlich mit Pop oder in der Zeit eigentlich so einen toten Mann aus den 80ern, den toten U2-Mann vielleicht wieder erweckt hat, der dann später kommt.
der dann später kommt. Und das ist dann sozusagen schon mal ein Vorausblick auf ja, die kommenden Folgen hier bei One Desire. Da geht es nämlich so ein bisschen back to the roots, möchte ich mal sagen.
Das neue Jahrtausend dann.
Genau, und da geht's dann, ja, nachdem der Deadman abgewaked ist, sagen wir es mal ja, so, ja, da walked er on, sagen wir es mal so, walked er on zum Beautiful Day
und ja, hat einen Beautiful Day.
Ja, genau. Ja, also genug der ja unspektakulären Teaser, die wir hier bei One Desire machen. Lass uns über oder unter Pop nochmal einen Strich machen, Sebastian. Was nehmen wir mit aus dieser Periode oder auch insbesondere von diesem Milestone?
Es war eine komische Zeit, das auf jeden Fall. Was hauptsächlich, denke ich mal, wirklich daran lag, dass das Album nicht zufriedenstellend wurde, ist recht nicht für U2, für die am wenigsten. Das macht es halt dann auch wieder besonders. Und dann kommt aber trotzdem noch hat man eine Tournee in Erinnerung, die einfach nur Spaß gemacht hat und die keiner missen will.
Ja, auf alle Fälle kann mich gerne noch, oder ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Konzerte da zurück, wo wir da auch beide gewesen sind. Und das war schon, ja, haben wir ja vorhin auch ordentlich drüber gesprochen, das war schon ein sehr, sehr starkes Ereignis für uns.
Ja, und die Zeit hat eigentlich dann wirklich, was dann die 90er Jahre gehabt hat, eigentlich ein Gleichheitszeichen dahinter gehabt. Das Ganze, was da passiert ist, hat dann eigentlich auch ein Ergebnis zur Folge gehabt, was dann eben in der nächsten Sendung zu besprechen ist.
Genau. Und hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei hier bei One Desire. Du hast aber noch ein paar Tipps mitgebracht.
Wie ja, natürlich. Einmal natürlich dieses Eröffnungskonzert. Sollt ihr euch mal anschauen.
In
einer ganz guten Qualität eben. Oder wirklich guten Qualität. Ist sehr interessant. Einmal Songs, die man danach nicht weiter gehört hat, die mal zu hören und die ganzen Fehler drin, die sie da drin haben. Da fangen sie Staring at the Sun, müssen sie einfach abbrechen nach ein, zwei Minuten, nochmal neu loslegen, anderes Tempo. Ja. Also ist schon sehr, sehr geil.
Ist sehenswert, ja. Kann man sich auf alle Fälle angucken.
Aber dann gibt es natürlich noch ein schönes Konzert, das sehr bekannte Konzert eigentlich, Johannesburg.
Ist das letzte, glaube ich, auch gewesen auf der Tour in Südafrika.
Ja, das haben sie auch aufgenommen, kann man sich also auch anschauen bei YouTube. Genauso wie Santiago de Chile ist auch ein schönes Konzert. Da spielen sie auch mal Bad, mein Lieblingssong, ja. Wie ihr noch wisst. Der wird auch dort gespielt, auch wieder in einer schönen Qualität, auch bebildert das Ganze. Hört euch das an, macht wirklich Spaß, damit wieder so die alten Dinger zu hören und wieder in Erinnerung zu schwelgen.
Ja, genau. Und wie gesagt, schreibt uns dann auch gerne, wie ihr es gefunden habt, ob die Tipps hilfreich waren oder ob das Blödsinn ist, was wir hier erzählt haben. Und auch generell, ob euch das gefallen hat, was wir hier abliefern rund um das Phänomen U2. Hatten wir ja das Ganze unter das Motto gestellt, dass wir die Karriere mal begleiten, ne? Von der Küche, ne? Bis hin dann zum Weltruhm, zum Pop, zum Rock-Olymp. Und wie gesagt, gerne dann auch über die sozialen Netzwerke bei Facebook, One Desire oder so, dann gerne mal eine Rückmeldung geben, wie ihr es gefunden habt.
Hört
ihr
zu.
Hört
das ist unser Credo letztendlich.
Das ist die Botschaft. Listen, listen, listen. Ja, und dann ja, hoffen wir mal, dass wir dann auch weiter zuhören können in den nächsten Folgen dann bei One Desire und dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian.
Dankeschön, Lars.
Und dann, ja, hoffentlich dann auf ein nächstes Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.